Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Tele Blocher. Der Sender kennen Sie, die Exponenten auch. Christoph Blocher, für Sie bewegende Tage, neben dem ganzen politischen Geschehen, auch persönlich. Ihre jüngste Schwester ist abgestürzt im Glarnerland, man hat sie überall können lesen. Ich kontrolliere ganz herzlich, was ist da genau passiert?
Ja, danke. Ja, es ist ein schrecklicher Unfall. Also, man glaubt es ja nicht, wenn so etwas passiert. Also, die Schwester, das ist Brigitte Blocher, das ist meine zweitjüngste, eine tüchtige Hausbeamtin gewesen, die einen grossen hauswirtschaftlichen Betrieb geführt, was mit Töner und so. Und hat am Schluss von ihrem Leben zusammen mit einer Freundin, die auch Hausbeamtin war, in Lindtal gewohnt. Und die sind gern wandern. Und die sind an der Ostern, das haben wir nicht gewusst, das sind die auch gegangen, wandern. Und sind an der Ostern abgestürzt im Gebiet unterhalb von Brunwald, vom Gemeindegebiet von Diesbach, sind die gefunden worden, 10 Tage später, in einem Couloir, 190 Meter durchabgeht. Und das ist natürlich etwas, wenn man weiss, wie das geht. Mit so ledigen Schwestern und auch Geschwistern, die untereinander haben ja nicht jeden Tag Kontakt. Und wenn mal das Telefon jemand nicht abnimmt, denkt man, ja, das sind auch niemals gewesen. Aber ein Nachbar, der unter ihnen wohnt, der hat die Polizei alarmiert und hat gesagt, hören Sie, die beiden Frauen haben sonst immer, wenn sie länger fort sind als ein Tag, mir das gesagt. Sie haben ein gutes Verhältnis gehabt. Und an der Ostern sind sie fortgefahren und sind nicht mehr zurückgekommen. Und seit einer Woche sind die nicht mehr da. Ich habe das Gefühl, man muss die suchen. Dann hat man das Auto gefunden, am Bahnhof Rüti, im Kanton Glarus. Das Auto war abgeschlossen, aber es hatte noch einen Hausschlüssel drin. Die Polizei ging im Haus, nicht gefunden. Sie haben Suchaktionen gemacht mit Hunden, nicht gefunden. Und dann sind sie auf mich zugekommen. Sie haben einen gesucht, der auch Blocher heisst, oder? Und haben gemerkt, ja, das könnte der Brüder sein. Und haben mir das mitteilt und dann gesagt, hören Sie, wir haben niemanden gefunden, wir sollten eine öffentliche Fahndung unterschreiben, aber da brauchen wir eine Vollmacht. Da habe ich gesagt, ja, ich bin ja nicht der Vollmächtigte von meiner Schwester, aber selbstverständlich übernehme ich die Verantwortung. Und dann hat man das eben am Abend, haben sie mit 3 Helikoptern nochmal eingesetzt, haben sie gefunden. Und das ist so ein gefährlicher Ort, dass man nicht zu Fuß können, die retten. Man hat die müssen vom Helikopter aus zuerst mal einen runterlassen, mit einem Seil, um zu schauen, was da los ist. Und da sind die wirklich gelegen. Und die Socksäckchen haben sie auch bei sich gehabt, wo dann das Portemonnaie und die Identitätskarte drin war. Dann hat man schnell gewusst, wer das ist. Und von dort aus hat man sie ins medizinrechtliche Institut geschickt für weitere Abklärungen. Und nachher haben wir noch ein paar Tage Bescheid bekommen. Erstens sind zweifelsfrei, es ist das Brigitte Blocher und ihre Freundin. Zweitens, wir haben festgestellt, sie sind noch lebend gewesen, bevor sie abgestürzt sind. Und drittens, es gibt keinerlei Hinweis, dass es etwas anderes könnte gewesen sein als eine Todesursache, als ein tragischer Unfall und Absturz. Und da sind natürlich furchtbare Meldungen. Und der Leiter von der Rettungsaktion selber, ein Bergführer, hat mir gesagt, hören Sie, es ist immer so, es passiert an diesen Orten, wo es niemand denkt. Und jetzt vermutlich ist die, dass, also sie da auf einem Wanderweg gewesen, weil es hat sich ein Ehepaar gemolden, wo am Mittag, über den Mittag am gleichen Ort gelaufen ist, die beiden getroffen hat, mit denen am Wegrand das Mittag gegessen haben und gesagt, die seien so fröhlich und lustig gewesen da, seien so schön gewesen. Und nachher am Mittag sind die getrennt Wanderweg gegangen und die beiden sind wahrscheinlich in den Wildpfad gekommen. Das sind Wege, wo nur das Wild an sich geht. Aber die können manchmal, gerade bevor sie in den Wanderweg, die kommen relativ breit. Und dann sind die entweder, hat es gelustet, da in die Höhe wo man dann gerade ins Boulevard runter sieht, oder sie sind ja dümmlich, das weiß man nicht. Und auf der Höhe oben ist es felsig, aber die Felsen hat man nicht gesehen, weil das Laub drüber ist. Ich habe dann Boden bekommen von der Polizei und dann ist ziemlich sicher eins gerutscht und das zweite hinten dran, wo es heben wollte und auch mitgerissen worden ist. Und dann sind sie miteinander abgestürzt. Soweit ist das, was wir wissen und mit Sicherheit vermutet.
Jetzt haben wir auch wieder können lesen, Sie sind ja 11 Geschwister, die jetzt leben, glaube ich, noch 6, oder?
Noch 5, jetzt nur noch 5, ja.
Ja. Haben Sie ein enges Verhältnis gehabt zu Ihrer Schwester?
Normales, also nicht ein tägliches Verhältnis und so weiter, aber ein gutes Verhältnis und wir haben einander auch gesehen, an gewissen Orten, Konzerte und Anlässe. Seine Mutter natürlich nicht mehr lebt, sind die Familie Anlässe auch seltener geworden, aber der letzte Brief, den ich von ihr hatte, vor 3 Wochen. Und ich habe sie sehr bewundert, weil das war ein sozialer Mensch. Immer gesagt, das ist der Prototyp vom Sozialen. Du schnarrt sie nie drüber. Die hat, da wo sie älter geworden ist, hat die einfach überall, wo jemand in Not war, geholfen. Tätig geholfen. Was die als Leute betreut hat, Kranke besucht hat, pflegt hat. Und ein schönes Beispiel, und das haben wir aber gar nicht gewusst. Das haben wir dann nur wieder zwischendrin vernommen von anderen Leuten. Und jetzt komme ich so viele Briefe über von solchen Leuten, die so dankbar sind. Da hat mir eine, das ist die schönste Geschichte, da hat mir eine Bäckerfrau von Oerlikon erzählt. Wissen Sie, dass Ihre Schwester bei mir Bäckerei geführt hat? Da habe ich gesagt, was? Jetzt das noch? Dann hat sie gesagt, hören Sie, die hat zufällig bei mir Brot gekauft. Dann hat sie gemerkt, dass ich ganz schlecht laufe, weil ich auch ganz schlecht in die Gelenke gehe. Und dann hat sie gesagt, ja, hat sie Schmerzen? Ja, wir haben verrückt Schmerzen. Ich sollte schon lange operieren, aber ich kann ja nicht. Ich muss von morgen bis zum Abend die Bäckerei führen. Mein Mann wacht und ich mache den Laden. Wie will ich jetzt operieren? Dann hat sie gesagt, ja, Sie müssen kooperieren, da gibt es nichts zu wollen. Und schauen Sie, den Laden führe ich Ihnen, bis Sie wieder zurück sind. Dann hat sie gesagt, ja, Sie finden das alle einfach. Das fängt am Morgen um 6 Uhr an, und zwar 6 Tage in der Woche. Und zweitens, es geht 8 Wochen, hat mir die Tochter gesagt. Die Operation und die Rehabilitierung geht 8 Wochen. Und dann hat sie gesagt, dann stehe ich halt am 6. Tag, 8 Wochen lang. Wird jetzt gemacht und ich habe die Hand angegeben. Und jetzt muss ich sagen, ich habe die Bäckerei so geführt, was sie für Lob überhaupt von Kunden, sie sehen auch ganz eifersüchtig gewesen.
Ja, ja.
Das ist ein schönes Beispiel, oder?
Sehr schönes Beispiel. Jetzt gibt es ja in der Familie, da weiß man ja, Leute, die rechts sind, da sind sie natürlich der Chef, sage ich jetzt mal, und auch linkere Leute. Ist sie jetzt links oder rechts?
Also sicher nicht auf der linken Seite. Sie war unpolitisch gewesen, also. Aber da war eine rechte Person gewesen, die hat ja nicht dafür verteilen und alles gewesen. Aber sie war eben sozial tätig gewesen, hat nicht davon geschnurrt und hat nicht den Vorteil gehabt über die Solidarität, sondern ist es einfach gewesen. Ich habe sie für das bewundert.
Also sie haben
immer fröhlich, lustig, guter Dinge. Der letzte Satz, den ich weiss, in einer Karte, die erst nach der Ostern nachkam, ist, eine Nichte von mir war, es kommt alles wieder gut.
Das ist ja eigentlich, persönlich ist auch ein kleines Motto, oder?
Die Welt, ja, natürlich. Siehe, die Erde ist nicht verdammt, vom Anker ist das. Das ist doch sehr schön. Wahrscheinlich am Ostersamstag hat sie dann geschrieben, dass der Ostern abstürzt.
Es hat nochmal einen Todesfall gegeben, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, außerhalb der Familie, das ist der Marcel Ospel. Der hat man ja auch immer mit Ihnen in Verbindung gebracht. Sie sind ihm auch solidarisch gegenübergestanden nach seinem Sturz.
Ja, also der Marcel Ospel ist auch einer, der hat unglaubliche Höhen erlebt, aber auch ungern.
Ja, für Spitalverhältnis,
wahnsinnig. Oder? Also, das ist so. Und er war ein hervorragender Banker, kommt aus einfachen Verhältnis. Ich war beim Bankverein in Basel und hat sich dort durchgearbeitet. Und wo die beiden Banken, Bankverein und Schweizerische Bankgesellschaft, nicht mehr recht den Weg gefunden haben, ist er einer der treibenden Kräfte, der gesagt hat, jetzt muss man die Banken zusammenlegen. Sonst haben wir keine Chance mehr. Und das haben sie mit sehr grossem Erfolg gemacht. Er ist dann bei dieser fusionierten Bank nachher der oberste Chef geworden, hat unglaubliche Erfolg gehabt. Zum Teil Jahre mit 10 Milliarden Gewinn, das kann man fast nicht fassen. Und hat das auch vorantrieben. Und ich habe immer gesagt, das ist ihm das Verhängnis geworden. Wo hat eigentlich die Bankenkrise für alle Banken? Das Verhängnis angefangen, nämlich zu Amerika. Er war auch einer, der das Amerika hoch geschätzt hat. Und das Amerika, dort ist die ganze Bankenkrise entstanden mit furchtbaren Sachen. Und hat die Schweizer Banken CSA mitgerissen, die Deutsche Bank und noch viele andere. Es ist ihm über den Kopf gewachsen. Und er hätte müssen gehen. Ich habe auch gesagt, nein, das hätte ich nicht gemacht. So würde ich bekannt geben. Ich hätte gesagt, ruhen Sie den Schlamassel selber auf. Und ich glaube, wenn er das hätte müssen machen, wäre es nicht zu einer Bankrettung gekommen oder der Staat. Sondern er hätte einen Weg gefunden, dass es ohne Staat gegangen wäre. Aber das ist jetzt Theorie. Aber dort musste die Eidgenossenschaft eingreifen und die Bank retten. Sie hat nichts verloren, die Bank. Die Eidgenossenschaft hat am Schluss noch einen erheblichen Gewinn gemacht. Aber gleich ist zur Notzeit angestanden und hat, damit sie gerettet ist. Und das hat man müssen machen, aus volkswirtschaftlichen Gründen. Wenn wir hier die UBS nicht gerettet hätten, das wäre ein Zeichen gewesen als Ausland, die Schweiz lässt ihre grösste Bank fallen und das hätte die CS mitgerissen und wahrscheinlich überhaupt den Bankenplatz. Also das hätte man hier müssen machen und der Rospel hat das nicht leicht genommen. Das hat er sehr schwer empfunden, dass ich das...
Hast du viel mit ihm über das Gericht nachher?
Jawohl, ja, und zwar offen. Und er hat gesagt, dass mir das passiert ist. Das ist etwas Furchtbares, oder? Und hat ihn plagert. Also er hat nicht einfach gesagt, ja, nun, das ist jetzt gleich nicht gegangen. Er ist auch angeschossen worden wegen der
Swissair. Ja. Ja.
Auch zu Unrecht. Swissair ist nicht zugrunde gegangen, weil seine Bank Kredit nicht mehr verlängert hat. Das hätte ein anderer können machen. Sondern die haben ihnen zu lange das Geld gegeben. Das habe ich ihm immer gesagt. Dein Fehler ist, dass ihr dir so lange so ein Missmanagement von der Swissair, der Filz, der ungehöre politische Filz, hat ja da, bevor es Swissair gelupft hat, grosse Artikel geschrieben, weil das ist eine freisinnige Verfilzung gewesen, Leute, die nichts verstanden haben. Der rechte Mann, der Präsident, der Honecker, das ist der Sohn vom Bundesrat gewesen, der war Regierungspräsident gewesen. Ein guter Mann, aber er hat noch nie eine Firma geführt. Ich habe gesagt, er hat noch nie einen Bleistift verkauft. Und jetzt muss der bei dieser Weltfirma an der Spitze stehen. Und das hätte er am Schluss alles müssen ausbaden. Die den einmal ein Unheil anrichten, finden ja immer einen Sündenbock. Und das ist dann zu Unrecht er gewesen. Und er war auch dankbar gewesen. Das war dann die andere Schatten gewesen von ihm, wo er eigentlich auch nicht so verrückt viel dafür hatte. Der hat unglaubliche Bezüge. Das war einer der ersten, der so grosse Managerlöhne hatte. Ich glaube, mal in einem Jahr etwa 20 Millionen oder so. Und, aber ich habe immer gesagt, ja, das ist nicht der Fehler von dem, der es überkommt. Sondern der hat einen Vergütungsausschuss, einen Verwaltungsrat und eine Generalversammlung. Die hätten ja Nein müssen sagen. Wenn einem sagt, ja, du kannst ja 20 Millionen haben, ja, bei 10 Milliarden Gewinn ist ja das nicht so viel, oder? Man hat auch ein Auge zugedrückt. Aber nachher, wo es schief gegangen ist, dann hat man zu Recht gesagt, also die Übertreibung der Managerlöhne, da war er auch dabei gewesen, aber man hat mit ihm können reden. Er hat es auch nicht abgestritten. Er hat auch gesagt, ja, ich sehe es.
Haben wir gerade das Thema, kommen wir mit der Aktualität, das ist ja noch interessant. Also bei der Swissair haben sie gesagt, nicht mehr, mehr Zahlungen, sie haben mehr bis zu lang gezahlt gehabt. Auf der anderen Seite sind sie jetzt bei der Swiss, und jetzt sind wir in der Aktualität drin, sagen sie, Da haben Sie in einer der letzten Sendungen gesagt, sieht das in Ordnung, wenn jetzt der Bund eine Unterstützung macht. Ist das ja. Nicht ein Widerspruch?
Nein, also bei der Swissair, das war nie eine Diskussion gewesen, ob man die noch stützen soll. Da ist niemand mehr, die hat den Konkurs gemacht. Mhm. Das war immer klar gewesen, dass man die muss fahren lassen muss. Aber bei der Gründung von der Swiss, bei der Gründung von der Swiss, also bei der Alternative, da hat der Bundesrat Pfilliger mit Recht gesagt im Parlament, also wir machen keine staatliche Fluggesellschaft, das kommt nicht in Frage, weil das können wir nicht. Und der gleiche Gefühl, so wie der Swiss sagt, wäre da auch noch entstanden. Und es war auch nicht so schlimm gewesen, weil die Vertreter von der beiden Grossbanken haben bekannt gegeben, sie würden die Swiss gründen miteinander. Und nachher ist das aber auch ein Teil vom Filz, dort ist der Gut von der Credit Suisse an der Spitze gestanden, hat können den Herr Pfilliger überzeugen. Plötzlich ist der Bund Mehrheit von einer Swiss und ein Haufen Industriellen müssen zahlen. Da habe ich nichts gezahlt und ich habe auch nichts gezahlt. Wegen dem, weil ich gesagt habe, das verreckt nochmal. Und wir brauchen im Moment keine so eine Gesellschaft. Wir haben genug Gesellschaften, die die Schweiz anfliegen. Und so ist es leider rausgekommen. Wir haben nachher Milliarden verloren. Und wir haben dann müssen, da bin ich dann im Bundesrat gewesen, die Swiss müssen einer grossen Gesellschaft geben, wo die Firma so können einbauen können, dass sie nichts mehr verliert. Und das war dann die Lufthansa gewesen. Und auch die einzige, die sie da übernommen hat. Und heute ist das eine wichtige schweizerische Firma. Und jetzt in dem Corona, dass man sie gleich behandelt wie andere Firmen, also da muss ich Ihnen sagen, das Geld, das ist relativ sicher, wo man denen gibt. Die haben auch unglaubliche Bedingungen. Die haben Zins, die dürfen keine Dividenden ausschütten, solange das sind, und so weiter. Sie haben dann auch etwas rausgeholt, weil ich gemerkt habe, über Flugrecht und so weiter. Also, das, von dem Geld habe ich keine Angst. Natürlich, wenn die Welt zusammenbricht und alle Fluggesellschaften bankrott gehen, geht auch die bankrott. Aber von dem können Sie ja nicht ausgehen.
Sind Sie jetzt zufrieden gewesen mit dem gestrigen Entscheid vom Bundesrat? Es war ja plötzlich eine Trendwende gewesen. Jetzt ist ja der 11. Mai, das ist ja ein Datum.
Zufrieden nicht, aber ich meine, wir haben ja den Anstoß gegeben von der SVP mit einer klaren Strategie. Die hat der Rätsel zu einem grossen Teil erfüllt. Nicht in der Zeit. Er hat sich Zeit gelassen. Obwohl pro Woche verliert er ein paar Milliarden Volkswirtschaft. Und er lässt sich jetzt Zeit, aber er macht jetzt auf, er hätte es nicht mehr können heben, dass man da, dass das heute weiterführen sollte. Das ist ja auch möglich.
Bundesrat? Wer hat den Ausschlag gegeben? Wer
hat den Ausschlag gegeben? Ja, das ist klar, damals hat die Seite vom Parmelin und Mur, die sind ja von Anfang an der Meinung gewesen, man sollte nicht die ganze Volkswirtschaft stilllegen, damit man die Leute nicht ansteckt. Das ist ja die Grundfrage gewesen. Man hat auch viel mehr Angst gehabt vor diesen Viren. Will da aber nicht böse sein. Man hat am Anfang einfach zu wenig gewusst. Und man hat nur gewusst, das ist gefährlich. Und da ist in China angefangen, dann in Italien. Und dann hat man vielleicht ein bisschen überzogen. Aber heute weiss man es mehr. Es ist nur eine gefährdete Risikogruppe. Alte Leute über 65 mit einer Vorkrankung. Nicht alle alten Leute, nur die. Also, die müssen sich am besten isolieren und hier muss man schauen, dass die nicht angesteckt werden. Und die anderen, die können raus ins Leben, in die Schule, an die Arbeit, ins Restaurant und so weiter und wollen sich vielleicht schützen durch Abstand und durch einen Atemschutz, das ist ja keine Sache, aber die kann man selber machen lassen, Selbstverantwortung. Das hat er jetzt ein bisschen gemacht. Was ganz schlimm ist, was er gemacht hat, ist, er hat den Ausnahmezustand, das Notrecht nicht aufgehoben. Das ist eben das Gefährliche, wenn sie mal den Geschmack überkommen, das Verwaltungsdiktat.
Aber was jetzt an? Also nach dem 11. Mai, nach dem ominösen Datum, ist immer noch Notrecht in der Schweiz?
Ja. Die können immer noch selber handeln, wie sie wollen, und vor allem Geld fliessen. Jetzt haben wir schon so viel Geld geschlossen. Ein ganzer Bundeshaushalt, wo ein Großteil, bin ich überzeugt, nicht mehr zurückkommen wird. Und wir haben die Schulden vom Bund verdoppelt. Wenn dann wieder etwas passiert, etwas anderes, was nötig wäre, dass man mehr Geld braucht, hätte man dann keine. Und das ist alles im kleinsten Kreis passiert. Das ist eben im Notrecht. Ist es so? Das war vorgesehen in dem Gesetz, das ich nie unterstützt habe.
Also eben auch seitens der Franka Meier, sind wir gerade beim Thema, das ist ja der Ritterschlag, hat unsere ganze Seite gewidmet gehabt, oder? Haben Sie sicher
gelesen? Ja, ich bin sehr geehrt, ja.
Point ist ja, dass Sie der Diktator sind, wenn man den Artikel nochmal liest, aber steht Ihnen, Sie haben ja gesagt, dass Sie seien gegen das Gesetz gewesen, ja, aber Sie seien gar nicht in der Sitzung gewesen, steht in dem Artikel rein, ja.
Also ich habe nicht gesagt, ich sei in der Sitzung gewesen. Es stimmt, mit so einem Gesetzesverlauf ist schon lang. In allen Sitzungen der Partei habe ich die Auffassung vertreten, nicht und auch in der Fraktion. Man kann nicht eine so eine Ausnahmesituation schaffen, wo nur die Verwaltung befiehlt. Was man sieht, der Bundesrat ist die Exekutive, das ist die Verwaltung. Aber schon in unserer Partei haben wir zwei Richtungen gehabt, oder drei. Ich bin mit anderen zusammen, der Rest war auch dabei gewesen, und gesagt hat, also es kommt nicht in Frage, dass man solche Ausnahmesituationen schafft, wo man die Demokratie und den Rechtsstaat ausschaltet. Dann haben wir derjenigen gehabt, die sind dagegen gewesen, wegen dem Impfzwang. Also Frau Westermann im Kanton Luzern ist eine starke Gegnerin vom Impfzwang. Das ist nicht unser
Motiv. Was ist das Motiv?
Ja, da weiß ich auch nicht. Da müssen Sie. Also nein, ist natürlich, der Zwang ist nie etwas Schönes, das stimmt. Und dann gibt es einfach Leute, die sind gegen das Impfen. Ich nicht. Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe eine ganz schwere Grippe vor etwa 15 Jahren. Und dann habe ich nachher gesagt, nach mir jedes Jahr impfen, dann habe ich keine Grippe mehr gehabt. Nie mehr. Und einer hat mir zwar gesagt, ich kann mich nicht impfen lassen, ich habe auch keine gehabt. Also Sie sehen, das ist eine andere Richtung. Und die Dritte hat gesagt, mal, das muss man machen in der Epidemie. Der hat vor allem den Albert Rösti vertreten. Und dann hat man gewusst, im Parlament kommt das sowieso durch. Und das stimmt, in den Abstimmungen bin ich nicht dabei gewesen. Man hat dann wenigstens geschaut, dass es, da bin ich aber auch nicht Wortführer gewesen, aber das ist von selber dann gegangen. Unsere Partei hat Nein-Parole beschlossen, und zwar kontradiktorisch diskutiert, der Albert Rösti fürs Gesetz und dagegen, aus diesen Gründen, der Eschi. Und die Partei hat nachher mit überwältigendem Mehr Nein gestimmt. Also was da der Franka Meier zusammenwurschteln und sagt, ich hätte da Vollkartung. Ich kann einzig sagen, wenn wir das Teleblocher schauen, ich habe nicht gesagt, was ich alles gemacht habe gegen das Gesetz und warum ich da nicht in der Abstimmung war, aber ich bin sicher nicht gewesen, wie oft, wenn ich gewusst habe, es hat gar keinen Wert jetzt, es ist da alle gegen 14 gewesen, habe ich mich entschuldigt, aber am Stimmzahler auch nichts gekostet.
Ganz am Schluss sind wir schon von dieser Sendung, geht immer so schnell um, aber jetzt gleich noch eine Frage. 11. Mai, ist jetzt wieder Normalität in der Schweiz? Und
ja, also,
ist, wie groß ist der Schaden?
Ja, also das können Sie mich nicht fragen. Wenn Sie das alles lesen, das ist so ein Durcheinander. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Also, was gut ist, dass der Bundesrat gesagt hat, die Kantone müssen jetzt auf einen Ort entscheiden. Vor allem in der Schule. Wenn Sie jetzt in die Schule und so weiter, wird Sie, da kommt ja niemand raus. Da Ihr grosser Spezialist, der sind, der Koch, der hat gesagt, lange Zeit, also Kind und Großeltern trennen. Das ist gefährlich. Die kleinen Kinder sind Träger. Jetzt haben sie festgestellt, scheinbar sind das gar nicht so gefährliche Träger. Jetzt hat er durchgegeben, Großeltern können auch ihre Enkel wieder umarmen.
Dürfen sie ihre Enkel umarmen?
Ja, natürlich. Aber er hat gesagt, aber betreuen dürfen wir es nicht. Also umarmen dürfen, aber nicht betreuen. Da kommt ja niemand raus. Und da müssen jetzt Kantone Klarheit schaffen. Wichtig ist, dass man das einmal ein bisschen entzaubert hat, da der diktatorische Zwang, weil man hat auch die Sache überschätzt, das sieht man jetzt. Die prognostizierten Zahlen von Infektionen, von Intensivbetten, die man braucht, die Zahlen der Toten, die stimmen nicht. Und heute sind 97% der Toten alte mit Vorkrankheit. Und jetzt hat man immer noch gesagt, ja, habt ihr gesehen, es ist auch ein 9-jähriges Kind dabei und ein 27-jähriger Mann. Und jetzt haben sie müssen bekannt geben, sagen Irrtum, das Kind sei nicht 9, sondern 109, das sei ein Schreibfehler gewesen. In der Mitteilung, oder? Das gibt natürlich der Erzschule, ist ja klar. Und die 27-Jährige sind 87. Also, es ist alles vernormalisiert und die starken Gegner im Bundesrat, die natürlich wollen, das Zentrum, das ist Planwirtschaft, oder? Die Vertreter haben es auch darin weitergehalten, die haben jetzt müssen einfach nachgeben, Verhältnisse haben sie nicht mehr gezeigt. Aber sie haben nicht den Mut gehabt, die Stufe, die ihnen Vollmacht gibt, jetzt aufzuheben. Sondern sie wollen weiter allein regieren, aber sie haben rausgenommen, am 27. Mai werden sie darüber reden, ob sie es aufheben wollen. Sie merken, was da abläuft. Und das ist natürlich sehr verhängnisvoll. Da muss man jetzt drauf schauen, das war schon nach dem Zweiten Weltkrieg, das Vollmachtregime. Politiker wollten einfach nicht zurück in die Demokratie. Und also, ich hoffe, dass da noch ein bisschen der Nebel weggeht.
Also, Christoph Blocher, besten Dank für die pointierten Äußerungen. Das war eine weitere Sendung von Tele Blocher. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Glaub noch mal auf eine Skype-Linie und dann irgendwann wird es sich auch das auflösen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine schöne Woche und ein gutes Wochenende. Danke vielmals.
Okay, ich fand's.